Die Academy of St. Martin in the Fields war das mit der Ouvertüre aus einer komischen Oper von Arthur Sullivan, 1881 uraufgeführt in London. Patience or Bonthorn's Bride, das Libretto hatte William Schwenk Gilbert geschrieben, und die beiden machten sich da gehörig lustig über ihre, die viktorianische Zeit und deren künstlerischen Gruppen. Sie persiflierten mit großem Vergnügen ästhetische Bewegungen und ihre affektierten Anhänger, indem sie für die beiden rivalisierenden Dichter, um die es in der Oper geht, sehr auffällige Eigenschaften von realen Poeten benutzten, also von Swinburne etwa oder des Präraffaeliten Dante Gabriel Rossetti. Das viktorianische Zeitalter spielt auch eine große Rolle in der Retrobewegung, über die wir jetzt reden wollen. Das Motto könnte mit einem Filmtitel lauten »Zurück in die Zukunft«. Es geht um Retrofuturismus, also um die Vorstellung der Zukunft, wie sie in der Vergangenheit vorherrschte und die wir dann von heute aus retrospektiv betrachten. Das wäre jetzt meine Kurzdefinition. Genauer wird uns darüber jetzt Auskunft geben eine Frau, die da absolut kompetent ist. Ich begrüße Clara Lina Wirz, ihres Zeichens Kulturanthropologin, Betreiberin einer Steampunk-Eventberatung und Mitautorin des Buchs »Das große Steampanoptikum«. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Die bekannteste Variante des Retrofuturismus ist der Steampunk. So eine kurze Definition, war meine erstmal halbwegs richtig?
Das ist auf jeden Fall schon der richtige Ansatz. Ganz schwierig beim Steampunk ist, wenn man 5 Steampunks fragt, was ist Steampunk, bekommt man 6 Antworten. Das heißt, es zählt sehr, sehr viel zum Steampunk dazu. Aber all diesen Ausprägungen ist es eben eigen, dass ihm eine bestimmte Vorstellung zugrunde liegt, nämlich eben die Idee, dass es einen alternativen Geschichtsverlauf gibt. Das heißt, die Steampunks stellen sich vor, wie die Welt funktionieren würde, wenn sie nicht mit Strom, so wie wir das kennen, funktionieren würde, sondern eben mit Dampfkraft, also eben Steam, Dampf. Das Ganze kommt so ein bisschen, also man nimmt als Vorbild die Zukunftsvorstellungen des 19. Jahrhunderts. Das heißt, wir gehen zurück ins 19. Jahrhundert, schauen uns an, wie haben sich die Menschen dort die Zukunft vorgestellt und nehmen das als Vorbild für den Steampunk selbst.
Also sie stellen sich vor, wie die Menschen um 1900 die Zukunft gesehen haben und machen daraus jetzt was? Sie leben dementsprechend, wie damals man sich die Zukunft vorstellte?
Jein. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Steampunk zum Ausdruck zu bringen. Das ist zum einen das bekannteste, die Mode. Also eine Mode, die sich am 19. Jahrhundert orientiert. Das heißt, viel mit Rüschen, viel auch mit Korsett bei den Damen, bei den Herren mit Anzug, Krawatte, aber auch Zylinder und Fliege. Aber eben nicht historisch korrekt, sondern mit einem kleinen Fantasy-Twist drin.
Müssen wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurück machen. Wie stellten sich die Menschen denn um 1900 die Zukunft vor?
Die Zukunft war für die Menschen im 19. Jahrhundert vor allen Dingen eine technisierte Zukunft. Also ganz viele Autoren auch der Zeit, natürlich am bekanntesten Jules Verne und H.G. Wells, haben Science Fiction geschrieben, in denen die Technik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und es war eben eine Technik, die mit den Mitteln, die sie kannten, funktionierte. Es gab zum Beispiel Vorstellungen schon von Videotelefonie, aber auch Computer, große, große Maschinen, die große Rechenleistung erbringen konnten. Und es gibt zum Beispiel wundervolle, ja, so Bildersammlungen, die als Sammelbilder in Zigarettenschachteln beispielsweise beigelegt wurden, wo die Welt in 100 Jahren drauf gezeigt wurde. Und wenn man sich das heute anguckt, dort gibt es Flugmaschinen, dort gibt es einen Postboten, der die Post eben mit einem Propeller auf dem Rücken austrägt. Wenn man jetzt an Drohnen denkt, ist man gar nicht so weit davon entfernt.
Das sind die Vorstellungen, die es gegeben hat. Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist eine Bewegung, die zum Beispiel sich dann in Mode heute äußert. Also die Leute ziehen sich anders an. Was ist es noch? Also was macht diese Steampunk-Bewegung aus? Ist es auch eine Art Weltanschauung?
Es gehört auf jeden Fall auch eine Weltanschauung dazu. Steampunk findet seine Ausdrucksformen in der Mode, aber auch in Kunst und Make, in der Musik und vor allen Dingen in der Literatur, weil Steampunk als Literaturgenre entstanden ist. Insgesamt gibt es im Steampunk eine große Wertschätzung für das Selbstgemachte, also Dinge, die dadurch einen Wert erhalten, dass sie eben nicht massengefertigt sind. Und die ganze Einstellung innerhalb des Steampunks ist eben eine Wertschätzung von Material, aber eben auch Herstellung. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Gegenbewegung zum Massenkonsum. Und gerade im Bereich Kunst und Make ist es eben auch, dass man sich mit Reparieren und Upcycling beschäftigt. Das heißt, ein bisschen gegen die Wegwerfkultur, ein bisschen gegen die Konsumgesellschaft, weil natürlich, wenn man sich die heutige Gesellschaft anguckt, gerade wenn Dinge hergestellt werden, die werden hergestellt, wenn sie kaputt sind, werden sie weggeschmissen. Und genau dagegen versucht der Steampunk ein bisschen was zu tun. Das fußt darauf, dass es im 19. Jahrhundert ein völlig anderes Werteverständnis von Dingen gegeben hat. Wenn ich da eine Maschine hatte, dann war die etwas wert und sie war es wert, repariert zu werden, weil sie eben für mich wertvoll ist. Das sieht man immer ganz schön, das ist mein Lieblingsbeispiel. Jeder kennt die alte Singer-Nähmaschine von der Oma, die wirklich schön gearbeitet ist, schön verziert ist, weil dieses Gerät etwas wert war und weil man es wertgeschätzt hat. Und diese Wertschätzung, die einem bestimmten Gegenstand entgegengebracht wird, die übernimmt der Steampunk, indem er Dinge, die andere vielleicht als kaputt ansehen würden, versucht, nochmal weiter zu verwenden.
Aber wenn ich jetzt als Steampunker oder Punkerin leben will, heißt das, ich muss handwerklich begabt sein, ich muss nähen können, ich muss das alles selber machen können?
Nein, das heißt es auf jeden Fall nicht, weil ich bin zum Beispiel übers Nähen zum Steampunk gekommen. Ich könnte jetzt die ganzen Dinge, die Steampunk-Maker basteln, die sehr viel mit Computertechnik zu tun haben, das könnte ich selber auch nicht. Wenn es nur danach gehen würde, dürfte ich mich selber auch nicht Steampunk nennen. Aber es zählt zum Beispiel für mich auch zum Selbermachen, wenn ich ein Outfit zusammenstelle. Das heißt, ich gucke auf dem Flohmarkt, in Secondhand-Läden, aber natürlich auch im Internet, ob ich Dinge finde, die zusammenpassen könnten. Und auch das ist eine Form des Selbermachens. Ziel ist es natürlich, am Ende ein möglichst individuelles Outfit oder eben auch ein Werkstück, eine Geschichte zu erstellen.
Wann hat es eigentlich angefangen mit dem Steampunk?
Der Begriff Steampunk taucht das allererste Mal im April 1987 auf, und zwar als der Science-Fiction-Autor bzw. Cyberpunk-Autor Cuffy Jetta einen Leserbrief an das Science-Fiction-Magazin Locus schreibt. Und zwar, um seinen eigenen Roman zu beschreiben, indem er eben im Gegensatz zu seinen Kollegen aus dem Cyberpunk-Genre seine Geschichte nicht in die ferne Zukunft versetzt, sondern in eine alternative Vergangenheit. Und um das eben zu beschreiben, benutzt er das allererste Mal den Begriff Steampunk.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie selber sind übers Nähen zum Steampunk gekommen und sind jemand, die viel auf Flohmärkte geht und sich ihr Outfit da zusammenstellt. Auch es gibt ja nun auch vergleichbare Bewegungen. Also wie können Sie sich dann abgrenzen zum Gothic zum Beispiel?
Also böse Zungen behaupten ja immer, Steampunk ist, als die Gothic Sepia entdeckt haben. Weil die Grundfarben des Steampunks sind eben Brauntöne, sind alles so ein bisschen Erdfarben. Ich habe eine Theorie, warum das so ist, weil wenn man sich alte Bilder anguckt, dann sind die meistens Sepiafarben, und diese Vorstellung von diesen Menschen in sepiafarbener Kleidung hat sich so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, dass man auch der Ansicht ist, dass das tatsächlich so gewesen ist, auch wenn man natürlich in Modeausstellungen sehen kann, dass die Farben damals genauso schön und vielfältig waren wie heute. Aber Steampunk unterscheidet sich von anderen Genres eben dadurch, dass immer ein gewisses technisches Element mit hineingebracht wird. Das heißt, in der Mode ist es eben so, dass es nicht nur historische Kleidung ist, weil Steampunk muss nicht historisch korrekt sein. Wir wollen nicht zeigen, wie es war, sondern wie es hätte sein können. Und verbindet das Ganze dann eben mit lustigen Maschinchen, die zum Beispiel auf dem Rücken getragen werden. Die müssen noch nicht mal eine richtige Funktion haben, sondern es kann auch eine gedachte Funktion sein. Also zum Beispiel ein Ätherwellengenerator oder eben eine Zeitreisemaschine.
Wie lebt man denn als Steampunk? Vielleicht das noch. Also haben Sie eine große Community? Gibt es da viel Austausch mit anderen?
Steampunk an und für sich ist erstmal was man alleine zu Hause anfängt, weil das Basteln und Werken macht man eher zu Hause. Aber es findet natürlich ein großer Austausch im Internet statt. Steampunk ist dadurch, dass es von der Make-Kultur kommt, auch dem Information-Sharing verpflichtet. Das heißt, wenn ich etwas mache, dann mache ich das nicht nur für mich, sondern ich möchte auch andere daran teilhaben lassen. Das heißt, ich dokumentiere meinen Schaffensprozess und das im besten Falle so, dass andere das nachvollziehen können und eben auch machen können. Der Vorteil davon ist, ich lerne nicht nur Dinge für mich, wie ich etwas mache, sondern ich kann auch von anderen lernen, wie sie Dinge machen und wie Dinge vielleicht auch besser funktionieren würden.
Aber dann, Sie würden sich nur verlieben in jemanden, der auch Steampunker ist?
Das würde ich so nicht sagen. Ich habe das Glück, dass mein Freund auch Steampunk ist und ich habe ihn über die Steampunk-Musik tatsächlich kennengelernt. Es gehört aber schon eine Einstellungssache dazu. Also wenn jetzt jemand nur immer den neuesten Trends hinterherlaufen würde und immer nur alles neu kaufen, wegschmeißen würde, ohne an die Nachhaltigkeit zu denken, das würde bei mir definitiv nicht funktionieren. Das Besondere am Steampunk ist, dass im Steampunk eigentlich ganz viele unterschiedliche Leute ein Zuhause finden können. Sei es der Autor, der eben Geschichten schreibt, der ein ganzes Universum in seinen Büchern erschaffen kann. Sei es eben der Handwerker, der Maker, der Computertechniker, der wunderbare Bauten bauen kann, Kunstwerke erschaffen kann. Sei es der Schneider, der eben näht. Oder auch der Musiker, der eine Musik, einen Soundtrack für eben diese Subkultur erschafft. Für jeden gibt es da eine Nische, in die er hineinpasst. Aber es ist nicht verpflichtet, dass man bestimmte Dinge tut und man kann auch einfach nur die Klamotten schön finden. Dann hat man vielleicht gar nicht so das Mindset, was bei anderen Steampunks dahinter steht, sondern es gibt verschiedene Abstufungen, wie weit man eben in den Steampunk hineinsteigen möchte und kann.
Clara-Lina Wirz, sie ist auch Mitautorin des Buchs Das große Steampanoptikum, das ja heute unser Rätselgewinn war. Daran findet man dann noch sehr viel mehr Aspekte zum Thema Steampunk. Jetzt haben Sie aber die Musik schon erwähnt. Darüber vielleicht doch noch zum Schluss zwei Worte. Es geht jetzt nämlich bei uns hier in SWR 2 Matinee weiter mit dem Stück Nachtwache aus der Steampunk-Oper Klein Zaches, genannt Zinnober, der, glaube ich, bekanntesten Steampunk-Band Coppelius. E.T. Hoffmann ist deren großer Hero, seine Schauergeschichten sind Ideengeber und diese Steampunk-Oper Klein Zaches ist enorm erfolgreich. Vielleicht wirklich nochmal zur Musik, wenn jemand meint, Steampunk-Musik mag ich nicht, ist das eigentlich Quatsch, oder? Weil es gibt da auch unglaublich viele Richtungen.
Genau, Steampunk unterscheidet sich von anderen auch Subkulturen dadurch, dass es eben keinen einheitlichen Musikstil dieser Szene gibt. Steampunk-Musik kann man nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen, sondern man kann Steampunk-Bands finden. Und diese Steampunk-Bands sehen dann entweder aus wie Steampunks, haben Musikinstrumente, die nach Steampunk aussehen, vielleicht selbst gemacht sind, die es in einem fiktiven 19. Jahrhundert gegeben hätte. Oder sie besingen typische Themen des Steampunks, sowas wie Zeitreise, Luftschiffe, verrückte Wissenschaftler. Und das alles kann es aber in unterschiedlichsten Genres geben. Allein in Deutschland gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Bands. Es gibt Steampunk-Pop, es gibt Steampunk-Funk, es gibt Steampunk-Metal, es gibt Steampunk-Hip-Hop. Also wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite an Genres. Und man kann das am besten erklären mit Liebesliedern. Liebeslieder gibt es in jedem Genre. Und wenn jemand sagt, Liebeslieder mag ich nicht, dann glaube ich nicht, dass er wirklich genug davon gehört hat, weil es gibt so viele verschiedene, da ist garantiert eins dabei, was einem gefällt. Und genauso ist es auch bei der Steampunk-Musik.
Coppelius selbst bezeichnen ihre Musik auf Flyern als Kammerchor aus dem 19. Jahrhundert. Wie gesagt, sehr erfolgreich ist Zinnober, Klein Zaches oder Zinnober, wird im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen seit 3 Jahren gespielt. Jetzt auch wieder Anfang Dezember und Silvester, habe ich gesehen, gibt es Vorstellungen. Hier kommt Nachtwache. Nochmal vielen Dank an Clara-Lina Wirz.